Buchhändlerin. Wir lesen vor.
Episode aus dem 30-jährigen Kriege von Ricarda Hoch. Als die frühe Dämmerung des Spätherbsttages hereinbrach, ging der Pfarrer mit raschen Schritten dem Bergwalde zu, an dessen Ausläufer sein Dorf hingebaut war. Etwa 100 Schritt ging er vom Wege waldeinwärts bis zu einer Birke, die wunderlich zwischen lauter Buchen und Eichen stand, in ihrem Wuchse nach oben gedrängt, so dass es schien, als recke sie die schlanken Arme aus unleidlich umklammernder Not gegen den Himmel. Unter der Birke kniete der Pfarrer nieder, schaute sich verstohlen um, ob er alleine sei, untersuchte den Boden, stutzte und begann dann mit den Händen in der Erde zu wühlen. Nacheinander nahm er Steine und abgebrochene Äste zu Hilfe, die er von seinem Platz aus greifen konnte. Aber nach minutenlanger Anstrengung hörte er auf und warf sich stöhnend über die aufgeschüttete Erde. Kein Zweifel. Der goldene Abendmahlskelch, den er an dieser Stelle vergraben hatte, als sie vor 2 Monaten aus dem Dorf flüchteten, war nicht mehr da. Er hatte sofort bemerkt, dass der Fleck nicht so aussah wie damals, als sie ihn mit einem kreuzweiß gebogenen Stäbchen bezeichnet hatten. Aber er hatte sich zugeredet, dass Wind und Wetter oder etwa ein Fuchs, der sich so weit vorgewagt habe, daran Schuld trüge. Dass die Soldaten das Geheimnis erspäht hätten, war ausgeschlossen. Sollten sie etwa Zoll für Zoll den Wald nach vergrabenen Schätzen durchwühlt haben? Nein. Einer von denen musste es getan haben, die dabei gewesen waren und ihm beigestanden hatten, der Schankwirt oder der Küster. Dieser hatte ihm das Loch zu graben geholfen, der andere hatte inzwischen sein kleinstes Kind auf dem Arm gehalten, das bald darauf mit der Mutter gestorben war. Der Küster war eines Tages, während sie sich versteckt hielten, verschwunden, angeblich um aus irgendeiner Ansiedlung jenseits des Berges Brot herbeizuschaffen und war nicht zurückgekehrt. Das war verdächtig. Aber am Schankwirt fiel ihm auf, nun er darüber nachdachte, dass sein verwüstetes und leergeraubtes Haus ihn so wenig traurig stimmte. Freilich war er immer ein fröhlicher, zu Späßen aufgelegter Mann gewesen. Ein Freund der Kinder und auch der seinigen. Und eben darum war es ihm zu schrecklich, dass er nun einen solchen Argwohn gegen ihn hegen musste. Indessen auch den Küster hatte er von jeher als guten und redlichen Mann hochgeschätzt. Um wie viel mehr seit jenem Tage, wo er sich erboten hatte, den gefährlichen Gang zu wagen, und hatte ihn, da er nicht wiederkam, fast als einen Märtyrer beweint. Wie nun, wenn er damals an den bekannten Ort geschlichen wäre, den Becher ausgegraben, an einen reichen Offizier oder Händler verkauft und sich mit dem Erlös davongemacht hätte. Es schien ihm alles, alles und tot zu sein. Der Anblick des aus Trümmern rauchenden Dorfes und den Jammern seiner Gemeinde hatte ihn erschüttert. Aber er hatte sich zusammennehmen können und mit dem goldenen Becher getröstet. Er hätte selbst nicht sagen können, ob deshalb, weil das heilige Gerät ihm wie eine Bürgschaft göttlicher Gnade vorkam oder weil es einen Wert vorstellte, der ärgsten Not vielleicht steuern konnte. Denn er glaubte, dass es vor Gott nicht als Entweihung gelten würde, wenn das heilige Gefäß des Lebens des armen Volkes fristete. Sich dicht zusammenkrümmend drückte er sich tief in die lockere Erde hinein, von der einzigen Sehnsucht durchdrungen, nie mehr aufzustehen, niemanden mehr zu sehen. Von den nassen Bäumen tropfte es kühl auf ihn herab. Er fühlte es halb bewusst, als ob der Himmel ihn beweint. Plötzlich glaubte er vom Dorf her, sich Schritte nähern zu hören. Und ein unbeschreibliches Angstgefühl erfasste ihn, sich wieder unter die armseligen Menschen mischen und die Last des Elends von einem Tage zum anderen weiterwälzen zu wollen. Und er griff unwillkürlich, indem er sich aufrichtete, nach seinem Halstuch, um zu prüfen, ob es als Strick zu gebrauchen sei. Schnell aber musste es getan sein, ehe man ihn störte. Indessen seine bebenden Finger hatten noch nichts zustande gebracht, als zwischen den Stämmen sein 17-jähriges Töchterchen hervortrat und ihn erschrocken aus hellen Kinderaugen ansah. Verwirrt sank er auf seinen Platz zurück, und nachdem eine Minute in bangem Schweigen verflossen war, fing er an, von dem verschwundenen Becher zu sprechen und dass das Herz ihm darüber gebrochen sei. Als die Mutter und das Brüderchen starben, sagte das Mädchen langsam, brach es nicht, vielmehr verdoppelte es meine Liebe, damit ich aufhörte zu weinen. Es ist leicht, um Tote zu trauern, denen wohler als uns ist, sagte der Pfarrer. Wenn wir aber finden, dass diejenigen untreu und böse sind, denen wir zumeist vertrauten, das kehrt den Sinn um. Von grausamen Feinden, habgierigen Brüdern und schwachen Volke sind wir umringt. Wohin wir auch wanderten in deutschen Landen, finden wir überall dasselbe Elend. Meine Brust ist so voll. Asche wie mein unglückliches Vaterland. Mir ekelt vor dem nächsten Tag. Das Mädchen presste die mageren Hände auf die Brust und starrte befremdend und fast zitternd auf den Vater. Es steht ja geschrieben, sagte sie, dass wir uns nicht auf Menschen, sondern auf Gott verlassen sollen. Und wenn unsere Heimat auf Erden wankt, sollen wir uns der Höheren erinnern, die uns niemand entreißen kann. Das Reich Gottes steht nicht auf ehernen Füßen und marmornen Säulen. Es schwimmt in ewigem Licht und ist ganz erfüllt vom hochheiligen Wort des Herrn, das wie Harfen, Flöten und Pauken tönt. Da ist keine Not, kein Geschrei, kein Verrat. Da schwebt die Mutter wie eine Flamme mit dem Brüderchen auf dem Arm und wer weiß, vielleicht trägt sie den goldenen Kelch in der Hand und reicht ihn dir, wenn du kommst, und lässt dich das Wasser des Lebens daraus trinken. Er geht am vollen Tisch um, dachte der Pfarrer, und rohe Soldatenmäuler besaufen sich daraus. Aber er sprach es nicht aus, sondern sagte zögernd, wäre es denn zu verwundern, wenn ich aus diesem Jammer den Weg dorthin suchte? Vater, rief das Kind aus, du und die anderen? Hast du vergessen, dass man das Reich Gottes nicht erobern kann, wie ein Wallone oder Kroat, noch sich mit List einschleichen wie ein Dieb? Wer ausharrt bis in den Tod, auf den lässt sie sich nieder unverhofft wie eine Taube und schwingt sich mit ihm in dem gewaltigen Glanz zu den Füßen Gottes. Der Pfarrer schüttelte müde und trostlos den Kopf. Und wenn das alles, wollte er sagen, vor Gott und Gottes Reich und Gottes Wort nur Geschwätz wäre, und es gäbe nicht als eitle, böse, falsche und alberne Menschen, die eine Weile sich aufblähen und umtreiben und dann hinfahren wie ein Dunst, der nichts Besseres wert ist? Allein er brachte nur die ersten Worte hervor. Denn er kam ihm plötzlich frevelhaft vor, zu diesem Kind so heillose Zweifel zu äußern. Sie jedoch mit ihrem ahnenden Herzen fühlte seine Gedanken und ein Schauer überlief sie. Die Sonne war im Rücken des Dorfes untergegangen und ein graugelbes Licht zuckte durch den Wald, als sie sich umsah. Das zerstörte Dorf lag im Zwielicht, wie eine Grabstätte um einen Galgen. »Lass uns fort von hier«, sagte sie dringend. »An dieser Stelle geht der böse Feind um. Er flüstert verbotene Gedanken. Vielleicht hat er auch jenen armen Manne die Lust nach dem goldenen Becher eingeflößt. Er wird ihm ein Leben im Überfluss und Freude vorgemacht haben«, warf der Pfarrer hin und der Teufel hält sein Wort. Die Kleine richtete sich stolz auf und ihre Hände ballten sich zusammen. Vater, sagte sie, hast du nicht selbst gelehrt, dass der Teufel ein Lügner und das Wort Gottes Wahrheit ist? Leugnest du es aber jetzt auch ab, so ist es doch so, wie es geschrieben steht. Die Menschen wissen nichts, und was sollte ich, armes Kind, wissen? Die Rache ist mein, spricht der Herr, eben darum, weil wir nicht wissen können, hat er sie sich vorbehalten. Vielleicht hat der Mann, der den Becher gestohlen hat, sich weniger versündigt als du mit deinem Unglauben. Ist dir nicht deine Gemeinde von Gott anvertraut? Ein ganzes Volks, das sich auf deinen Rat und deine Hilfe und dein Beispiel verlässt? Sie sitzen in ihren leeren Häusern, ringen die Hände, leiden Hunger und können vor Kummer nicht einmal Schlaf für die Nacht finden. Ich ging hierher, um den Becher zu holen und ihnen morgen Trost im Abendmahl zu spenden, entschuldigte sich der Pfarrer. Ich bin nicht Gott, dass ich aus nichts etwas schaffen könnte. Aber Gott kann es und tut es, erwiderte das Kind. Für die, welche an ihn glauben, tut er es aber nicht, so weiß er allein warum, und öffnet seine Arme denen, die gut gekämpft haben. Dem Pfarrer wurden die Augen nass. Er blickte auf sein Kind. Ja, ein Engel musste es sein, den Gott ihn zur Rettung wunderbar gesandt hatte. Hätte sein Mädchen sonst solche Worte gefunden und hätte es ihn so streng und liebevoll durchs Herz blicken können? Dennoch war es ein eigenes Kind und im Bewusstsein, dass es weder für ihn noch für sie ziemlich wäre, wenn er vor ihr kniete, hielt er an sich, stand auf und sagte, »Lass uns heimgehen, du wirst müde sein und wir wollen sehen, wie wir dir ein Bettlein herrichten.« Die Kleine ergriff die Hand des Vaters, küsste sie und zog ihn mit sich fort. »Ich hab schon für dich und mich ein Bett gemacht, dass du dich wundern wirst,« plauderte sie. »Und weißt du, was ich gefunden habe? Ein Nest voll Eier in dem Versteck, wo unser grauweißes Huhn zu legen pflegte. Glaubst du nicht, dass auch das eine oder andere von unseren Hühnern sich verborgen hat und wieder hervorkommt, wenn es merkt, dass die fremden Soldaten fort und wir wieder da sind? Vielleicht auch mein Kälbchen. Wir hätten freilich jetzt kein Gras, um es zu weiden.« Rauchige Luft schlug ihnen entgegen, wie sie sich den Häusern näherten. Kein Hund bellte, keine Kuh brüllte. Totenstille war weiterhin. Plötzlich wurde sie ununterbrochen durch Gesang, der aus der kleinen, plumpen mit Spitzenturm in die nachtschimmernden Kirche drang. Christ, der am Kreuz der Marter hängt, fass hohen Mut, der dich erkor, Gott lebt, der Tod und Hölle sprengt, er hat doch Großes mit dir vor. Obwohl die Töne holperten wie ein Karren, der über gefrorene Furchen ächzt, erkannte der Pfarrer doch seinen Lieblingschoral und blieb unwillkürlich stehen, indem er ein Schluchzen in der Kehle erstickte. »Komm, Vater«, flüsterte die Kleine, »sie treffen's nicht ohne dich«, und lachte. Gleich einem befreiten Vöglein aus dem Käfig schwang sich das zwitschernde Gelächter selig in die Luft. Eilig gingen sie Hand in Hand auf die tönende Kirche zu.